Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Heute geht es um Emmy von Egidi. Ich habe die Aussprache gerade erst gelernt. Früher habe ich immer Egidi gesagt, aber es heißt Egidi. Das ist eine außergewöhnliche Frau, von der wir eben auch schon von der Ingfield Richardson gehört haben, dass die sich ja sehr mit ihr beschäftigt hat. Was es dort für Besonderheiten gibt, es muss eine sehr besondere Frau gewesen sein. Mir ist etwas aufgefallen in dem Text, den ich auch gehört habe. Da ging es auch um die Töpferscheibe. Und dann möchte ich mal einsteigen. Für uns heutzutage ist es selbstverständlich, dass sich Frauen auf der ganzen Welt, fast jedenfalls auf der ganzen Welt wahrscheinlich, an so eine Töpferscheibe setzen und sie mit den Füßen sich drehen lassen und dann oben mit den Händen formen, ja, Lehm oder was auch immer, was es ist, was sie da formen. Warum, bitteschön, war das sowas Besonderes?
Ja, das war damals erstmal handwerklich etwas sehr Schwieriges und da hieß es immer, das können nur Männer, diese schwere Tätigkeit an der Töpferscheibe. Aber es hatte ja einen bestimmten Grund, dass sie das wollte. Sie wollte nämlich von Grund auf neue Formen schaffen, damals als sie in München war, und hat gedacht, dazu muss sie ganz an den Ursprung zurück. Sie muss selber das lernen, das Töpferhandwerk. Und das war damals eben, da kannte sie Hermann Obrist, den berühmten Bildhauer, dessen Schülerin sie auch war. Da war sie eine der ersten Mitarbeiterinnen in den Vereinigten Werkstätten für Kunst, die er 1897 in München gegründet hatte. Und von ihm wusste sie, er kam aus Weimar, er hatte selber 10 Jahre zuvor in Bürgel, so heißt diese Keramikstadt, hatte er das selber gelernt und war damit in Kontakt gekommen. Und er hat ihr dann eben geraten, dort hinzugehen und hat sie begleitet. Mit seiner Frau sind sie zu dritt nach Thüringen gefahren und in diesem Ort waren alle höchst erstaunt, dass sie da dieses Handwerk lernen wollte in Frauenkleidern. Also das war absolut unüblich und ja, sie hat berichtet dann in ihrer Erzählung die Töpferstadt, die ich auch erst vor 3 Jahren eigentlich gefunden habe. Die habe ich ewig gesucht, ihren Nachlass. Da berichtet sie dann davon, wie sie eine Turnhose getragen hat aus Schweden, weil man gar nicht die normale Kleidung tragen konnte an der Töpferscheibe. Und sie berichtet darin auch, wie es sie förmlich immer umgehauen hat, wenn sie an dieser Scheibe saß. Die sahen ja ganz anders aus als heute, die Scheiben. Und da waren damals nur Männer beschäftigt an diesen Scheiben. Und das über all das, wie sie das erlernt hat, 2 Monate war sie dort in der Stadt, hat ihr Gesellenstück dann noch fertig gemacht. Das erzählt sie ausführlich in der Erzählung Die Töpferstadt. Und diese Erzählung Töpferstadt, die wurde auch veröffentlicht. Vor 2 Jahren haben wir eine Ausstellung gemacht in Bürgel über die Künstlerin Emmy von Egidi. Ich hatte das initiiert vor 5 Jahren und in diesem kleinen Katalog, da findet sich diese Erzählung, das kann man nachlesen und da lernt man ganz viel darüber, wie man von 1900, ja, wie man da das Töpfern, wie man das gemacht hat, an der Drehscheibe zu sitzen, wer da alles dabei war, wer einem geholfen hat, das ist ein einzigartiger Bericht.
Es ging ja auch um Prüderie letztendlich. Also Frau sitzt nicht dann an einer Töpferscheibe, sie mit Hosen an zum Beispiel und dreht das Ding dann. Das war ja in anderen Teilen der Welt um uns herum ja nichts Besonderes eigentlich. Aber wie war das reine Prüderie, dass die das gemacht haben?
Das beschreibt sie ja ausführlich, das kann ich jetzt nicht alles erzählen.
Ja, nee, natürlich.
Aber es ist einfach ein Ungetüm gewesen, diese Drehscheibe damals. Das war gar nicht von den Kräften her vielleicht oft von einer Frau zu bewerkstelligen. Das beschreibt sie auch, dass sie das erst lernen musste, das alles zu halten und ständig ist ihr irgendwas umgefallen oder um die Ohren geflogen. Das war eine ganz schwere handwerkliche Tätigkeit damals. Das kann man nicht mit den Drehscheiben von heute vergleichen. Und natürlich haben Frauen damals keine, noch vor 1900 keine Hosen so in dem Sinne getragen. Und da muss man sich vorstellen, Bürgel war ein kleiner Ort, da waren die Töpfer, Handwerkstätten, da saßen überall Männer drin. Und wenn, dann gab's so ein paar Malweiber, das hat sie beschrieben, die haben dann immer dann nachher die Keramiken angemalt. Aber es war absolut unüblich, ihre Erscheinung als Frau aus München, die kommt da in dieses Dorf, in diesen Ort, zieht eine Turnhose an und setzt sich wie ein Mann an diese große Drehscheibe, ja. Mhm. Und das beschreibt sie auch, wie ihre Hände ihr wehtaten, wie sie das kaum halten konnte. Mhm. Das war ein Prozess, das erst zu lernen und wie ihr auch alle abgeraten haben, an Anfang schon in München das überhaupt zu machen. Und sie beschreibt dann auch, als sie da auf der Reise dorthin war mit Hermann Obrist und sie das anderen Leuten erzählt haben, wie die dann alle verachtungsvoll lachen. Ja, erstmal sowieso über Künstler, aber dann noch über das Töpfern oder an der Drehscheibe sitzen. Mhm. Also das war absolut außergewöhnlich, was sie da damals gemacht hat als erste Frau dort in der Keramikstadt Bürgel in Thüringen.
Ja, es ist gut, dass du das auch nochmal so deutlich machst, denn für uns ist das erstmal gar nicht nachvollziehbar, ne? Dass das was Besonderes ist. Und in der einen Darstellung, die wir von dir gehört haben, war auch die Rede der Unterschied zwischen ja, Kunst und Kunsthandwerk. Also jetzt, das wurde genannt, zumindest die Vokabeln. Das allermeiste, was ich kenne, ist auch Gebrauchskeramik zum Beispiel, die auf dieser Töpferscheibe gemacht wird. Kenne ich halt vieles von. Töpfe und schöne Schalen. Und neulich stand hier noch rechts neben uns, da stand noch eine schöne aus Griechenland. Ich habe es jetzt weggeräumt. Aber wie war denn Ihr Ziel? Ich meine, Sie wollte ja keine Kunsthandwerkerin sein. Du hast so ein bisschen angefangen, dass Sie den Dingen auf den Grund gehen wollte. Hat sie das dargestellt, was sie damit meint in dem Zusammenhang?
Also das hat natürlich eine Entwicklung. Sie kam, ich muss da vielleicht noch mal anfangen bei der Kindheit. Sie wollte schon als Kind modellieren lernen und hat immer so kleine Erdklümpchen in der Hand gehabt, hat sie geschrieben in ihren Lebenserinnerungen. Und als sie nach München kam in den 1890er Jahren, da kannte sie eigentlich niemanden groß und ist dann in der Maxvorstadt gelandet, wo gerade das entstand, das war so 1896, wo das entstand, was man heute auch Jugendstil nennt, um 1895 herum. Und sie ist dann damals gelandet in dem Kreis um den Bildhauer Hermann Obrist, der damals schon ein großer Star war, in dem Kreis um August Endell, der die Fassade des Atelier Elvira 1898 geschaffen hat. Um die Ecke von Sophia Gautsticker hat sie gewohnt. In diesem Kreis ist sie damals gelandet, zuerst 1896. Kannte am Anfang niemanden und hat dann einfach angefangen, sich ein Atelier zu mieten in München und hat mit dem Modellieren angefangen. Und dann hat ja in diesem Text, den ich gelesen habe, wurde ja geschildert, wie das bei ihr anfing. Oder sie selber hat das geschildert, dass sie am Anfang bei einem Bildhauer gelandet ist, der sie zwingen wollte, Dinge zu machen, die sie gar nicht machen wollte. Sie wollte etwas völlig Neues machen, wusste aber noch gar nicht genau, was das war. Und dann ist sie eben in diesem Kreis, da kann man sagen, dass da hat sich der Kreis überschnitten der Münchner Frauenbewegung mit der Münchner Moderne, in dem Hermann Obrist eben war, der völlig neue Kunstformen schaffen wollte, der auch erst 1894 aus Florenz nach München gekommen war und in der Wohnung von Sophia Gautsticker, von der Fotografin, sein experimentelles Stickerei-Atelier angesiedelt hatte. Und seine Schülerin ist sie dann geworden, als sie nach München kam, 1896. Und Hermann Obrist hat dann eben diese Vereinigten Werkstätten gegründet, wo man eben das Kunstgewerbe völlig neu gestalten wollte. Und Emmy von EGT war eine seiner ersten Schülerinnen und Mitarbeiterinnen in diesen Werkstätten. Und das hat sie ja auch in ihrem eigenen Text beschrieben. Die wollten dann diese junge Künstlergruppe um Hermann Obrist also Jugendstil hat dort begonnen, wollten dann ihre Vasen haben, die sie gemacht hat in München, also bevor sie das alles gelernt hatte. Mit den Töpferscheiben hat sie einfach so Vasen modelliert. Mhm. Die wollten ihre Vasen haben und auch andere Dinge. Und Hermann Obrist hat ihr dann mehr oder weniger den Auftrag gegeben, dass sie einen Wandbrunnen gestalten soll. Mhm. Und er war damals schon berühmt für seine Wandbrunnen. Und dann hat Emmy von Egeti für diese Ausstellung, die dann in München stattfand, 1898, Kunstausstellung im Königlichen Glaspalast, im Kreis dieser ganzen Münchner Künstlergruppe einen Wandbrunnen geschaffen, der etwas völlig Neues darstellte. Also, und er wurde sofort erkannt, als dass es etwas Einzigartiges, das stammt aus dem Kreis der Avantgarde. Dieser Brunnen hatte kein Sägetier, keine Fischmäuler, nicht übliche Ornamente, sondern er war den Linien des Wassers nachempfunden, sehr abstrakt und aus Gips gemacht und eine Vorlage für einen Steinbrunnen. Und dieser Brunnen erschien dann in einer Zeitschrift sofort und wurde groß gefeiert. Das war eigentlich ihr erstes großes Werk, mit dem sie öffentlich in Erscheinung getreten ist. Ja, und damit fing das an und dann hat sie relativ schnell gemerkt, mit diesem Brunnen und auch mit ihren Vasen, sie kommt da nicht weiter, wenn sie das nicht von Grund auf lernt, dieses Modellieren. Aha. Dass sie sagte, ja, ich bin da jetzt schon zwar bekannt und ich kann die Vasen und alles machen und ich arbeite auch schon für Kunsttöpfereien in München, das hat sie dann auch schon gemacht, 1898 bekam sie Aufträge, aber sie selber hat irgendwo ein Manko noch empfunden, ihr schwebte noch etwas anderes vor und sie war natürlich auch in engstem Austausch mit Hermann Obrist und August Endell. Und sie wollte eben modellieren und gestalten und eine neue Art von Vasen schaffen, was sie dann auch gemacht hat. Und von Objekten. Also sie hat ja dann, als sie zurückkam aus Bürgel 1898, ja, hat sie dann für die Kunsttöpferei Jakob Julius Scharnagel in München gearbeitet. Sie hat einen Maler, Siegfried Meinhold, initiiert in Sachsen, ein Schloss zu kaufen und dort eine Tonbrandwerkstätte zu errichten. Für die hat sie dann auch gearbeitet und es waren völlig neue Formen, diese Vasen mit aus Steinglutglasur, mit völlig neuen Farben, die ineinander laufen, die glänzen. Also das war vorher, hat es das noch gar nicht gegeben. Da hat sie richtig rumexperimentiert mit der Kunsttöpferei in München und mit der neuen Tonbrandstätte in Sachsen. Ja, und nicht nur das, sie hat auch Silberschalen entworfen, völlig neu gestaltet in neuen Formen, aber alles im Stile auch des Kreises um Hermann Obrist und August Endell. Mhm. Und eines ihrer Werke liegt heute noch im Bayerischen Nationalmuseum. Das bezeichnet Graham Dry, einer der bedeutendsten Kunsthistoriker, als eines der bedeutendsten Werke um 1900. Und ja, da hat man eine abstrakte Schale im Stile so von Hermann Obrists Werken auch. Und darüber ist ein silberner Deckel. Und auf diesem Deckel befindet sich ein Relief. Und wenn man sich auskennt, dann sieht man, das sind die gleichen Formen oder ähnliche Formen wie die Formen, die sich auf der Fassade des Atelier Elvira befinden, die August Endell gestaltet hat. Und Emmy von Egidi war eben mit ihm auch im engsten Austausch. Und Graham Dry hat diese Schale und die Fassade des Atelier Elvira als die Symbole der Münchner Frauenbewegung bezeichnet. Oh. Also Emmy von Egidis Schale, die man wirklich heute noch im Bayerischen Nationalmuseum bewundern kann, und eben die Fassade als auch engst zusammengehörig. Und die Emmy von Egidi, ja, die hat es dann geschafft, die war dann auch 1902 war sie schon auf einer Ausstellung in Turin vertreten, in Italien, mit Schmuck, mit Silberschalen, mit Vasen, 1904 in den USA, in St. Louis, auch mit Schmuck, mit Vasen.
Das ist toll.
Ja, in Dresden und München in allen Ausstellungen. 1903 hat sie in München auf dem dritten Bayerischen Frauentag, hat sie eine Skulptur entworfen, eine Frau, die nachdenklich auf einem Stuhl sitzt. Mhm. Also die denkende, nachdenkliche Frau.
Der Rodin der Frauen.
Ja, so kann man das sagen. Und also sie war um 1900 wirklich ein Superstar, nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als Künstlerin, als Keramikerin. Und dann hat sie so eine kleine Wende gemacht um 1900. Dann ist sie etwas weg vom Kunstgewerbe, also von den Vasen und von den Schalen, und hat sich so ab 1900 hat sie sich dann dem Porträt gewidmet. Also
aber auch in Skulpturen, oder?
Auch Skulpturen, ja. Porträts, aber der Mensch mehr im Mittelpunkt. Mhm. Und ist dann auch 1905, hat sie es geschafft, ein paar Monate nach Paris zu gehen. Und sie hat dann so kleine Bildnisreliefs gemacht, auch im Stile von Adolf von Hildebrand, der ja auch in München Bildhauer war, und war dann auch von ihm sehr beeinflusst. Und ja, also aus der Zeit trifft man auf viele kleine Skulpturen von ihr und auf kleine Bildnisreliefs. Also da ändert sich das so etwas.
Verstehe. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf einen kleinen Schritt vorher, nämlich auf die Dinge, die sie überall in der Welt, wie du sagst, ja auch vertreten hat und verkauft hat. Wie sah das wirtschaftlich aus für sie? Konnte sie davon gut leben? War das ein Geschäft tatsächlich?
Ja, das natürlich auch wieder eine Geschichte. Sie kommt ja, ihr Vater war Moritz von Egeti, ein sehr bekannter Pazifist, Offizier. Sie ist in Pirna bei Dresden groß geworden, und der Vater, ja, der musste dann 1898 aus dem Dienst ausscheiden, weil er ein Buch geschrieben hatte, Ernste Gedanken. Das dazu führte, ja, dass er den Offiziersdienst verlassen musste. Er hat sich nämlich für das Volk eingesetzt, weil er es nicht mehr ertragen konnte, die Armut der arbeitenden Bevölkerung zu sehen. Und von dem Moment an gab es natürlich finanzielle Probleme für die Familie. Und Emmy von Egeti hat ihren Vater überredet, 1891 nach Berlin zu ziehen. Und dort ist er dann groß in Erscheinung getreten als Vortragender mit Büchern. Aber das Geld war knapp. Und der Vater hat dann zu seinen Töchtern gesagt, er hatte insgesamt 10 Kinder, jeder seiner Töchter soll einen Beruf lernen, weil er kann sie nicht finanzieren.
Ja, das glaube ich wohl gern. Ja.
Aber die Mutter kam aus einer adeligen Familie. Die Großmutter von Emmy von Egeti war eine Prinzessin. Und die hatten auch ein großes Gut Glockental in der Schweiz. Und da sind die Kinder auch häufig hingefahren zu der Tante. Und die hat Emmy von Egeti schon von klein auf gefördert, dass sie modelliert und ja, Kunst macht. Ja, und dann war es dass, wie gesagt, es war dann nicht viel Geld da. Und dann wurde Emmy von Egeti mit 14 Jahren in die Schweiz ein Jahr geschickt zu eben dieser Tante, die ihr das in den Kopf setzte, sie soll Bildhauerin werden, was sie auch wollte. Dann kam Emmy von Egeti mit 15 Jahren, musste sie zurück nach Hause. Und dann hat sie erstmal angefangen, ja, weil die Eltern das auch nicht wollten, hat sie erstmal angefangen mit dem Schreiben heimlich. Sie hat nämlich auf dem Dachboden des Hauses hat sie Shakespeare entdeckt und in den Zimmern des Vaters Goethe. Und plötzlich war sie völlig fasziniert, auch von der Literatur und vom Schreiben. Und ist dann erstmal mit 16, 17 Jahren nach Norwegen gekommen zu Freunden und hat dort ihren ersten Roman verfasst. Heimlich.
Toll.
Hat das einem väterlichen Freund dann in Berlin später erzählt. Also das lief alles so parallel. Und dann, als sie volljährig war, das war man damals mit 21, hat sie ein kleines Erbe bekommen, also beziehungsweise zwei Erben. Einmal von der Großmutter ein Sparbuch, und dann hat sie auch etwas von der Tante aus der Schweiz geerbt. Das heißt, da war sie dann relativ unabhängig. Und dann hat sie sich entschieden, dass sie eben nach München geht, weil damals München war das Mekka der Kunst. Alles ist in den 1890ern nach München, und deswegen auch Emmy von Egeti. Und das habe ich ja am Anfang schon geschildert, da ist sie dann in dem Kreis um Hermann Obrist bei dem berühmten Bildhauer Hermann Obrist gelandet.
Also und, mit dem Verdienen, mit ihrem.
Ja, und dann ging es los. Das hatte ich ja geschildert.
War noch nicht so viel, oder?
Da noch nicht. Und das war ja dann der Prozess, wo sie dann in der Ausstellung vertreten war, wo sie das Töpferhandwerk gelernt hat. Und dann hat sie ja für die Kunsttöpfereien in München gearbeitet. Auch für Nymphenburg hat sie gearbeitet, für die Porzellanmanufaktur und in Sachsen für die Tonbrandwerkstätten. Also alles um 1900 und hat natürlich Geld verdient damit.
Gut, ja.
Und wie ich schon sagte, wenn sie vertreten ist in Turin und in den USA, werden natürlich ihre Werke auch gekauft. Also sie hat das dann schon geschafft. Sie hat versucht, völlig neue Gebrauchsgegenstände herzustellen, Vasen, Schalen, Kannen, Geschirr, künstlerisch gestaltet mit völlig neuen Mitteln. Und das hat sie verkauft.
Super. Also insofern passte sie natürlich auch mit ihm. Sie lebte das Modell, was die Frauenbewegung gerne für viel mehr Frauen realisieren wollte.
Ja.
Ja, und das insofern passt sie natürlich da gut rein in die Frauenbewegung. Und ich denke, dadurch war sie auch wahrscheinlich ein Vorbild für diejenigen, die dann diese Ziele auch anvisierten für alle Frauen, wenn es irgendwie ging.
Ja, also es sind damals auch Zeitungsartikel erschienen, sehr viele über sie um 1900, sowohl als Schriftstellerin, was sie als Schriftstellerin betraf, als auch als Künstlerin. Und da hieß es dann immer, an Emmy von Egidi kann man sehen, was eine Persönlichkeit ist.
Mhm,
und das hätte ihr Vater ihr vorgelebt, Persönlichkeit zu sein und die eigenen Talente zu entwickeln. Und ihr Vater war ja auch aus dem Dienst ausgeschieden, weil er einfach seine Ideen verwirklichen wollte. Und das wird immer hervorgehoben in den vielen Artikeln über sie, dass sie ihr selbst verwirklicht hat. Ja, und das war natürlich auch das, was die Frauenbewegung wollte. Und das waren auch die Gründe, aus denen die Frauenbewegung mit entstanden ist, die eigene Individualität und Persönlichkeit und das Selbst zu entwickeln und zu leben.
Mhm.
Und insofern war natürlich Emmy von Egidi ein super Vorbild, ein Doppeltalent, nicht nur, dass sie ein Superstar in der neuen Kunst war, sondern auch als Schriftstellerin. Sie war ja dann eine der wenigen Frauen, die als erste bei dem berühmten S. Fischer Verlag in Berlin veröffentlichen durften. Auch das hat sie geschafft. Also das ist eigentlich unfassbar, wenn man sich das überlegt. Ja, Wie hat sie das geschafft? Und wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, also wenn man das alles sieht, ihre Bücher, die sie geschrieben hat und auch ihre Kunstwerke, dann denkt man, mein Gott, die muss ja ganz viel Zeit gehabt haben und nur ihrer Kunst frönen zu können, dem Schreiben und dem Modellieren und dem Bildhauern. Und dann liest man ihre kurzen Lebenserinnerungen. Es gibt eine kürzere Fassung, es gibt eine längere. Und darin beklagt sie sich eigentlich permanent, dass sie überhaupt nicht dazu kommt, ihr Talent auszubilden, weil die Familie sie ständig blockiert und sie ständig, also das ist für sie ganz schlimm. Sie hat ja so viele Geschwister und muss sich ständig um kranke Geschwister kümmern, um kranke Tanten und Onkel. Und sie schreibt immer wieder, immer werde ich herausgerissen aus meiner Ausbildung. Ich kann nie das machen, was ich wirklich will. Ich kann nie länger nach Italien, nach Frankreich, weil immer kommt dann wieder jemand und ist krank geworden und ich muss dahin und den pflegen.
Verstehe.
Und das fand ich unglaublich, als ich das selber gelesen habe, ihre Erinnerung, dass ich dachte, komisch, wenn man nur ihr Werk sieht, denkt man das selber gar nicht, ja, weil man denkt, sie hat ja unglaublich viel geschaffen, so viel wie niemand anders. An Büchern und an Kunstwerken. Und dann liest man überall, dass sie schreibt in ihren Lebenserinnerungen, ich komme nicht dazu, mich auszubilden und meiner Kunst zu leben, weil mich die Familie immer hindert.
Das ist seltsam eigentlich. Also was hätte die Frau schaffen können, wenn das nicht gewesen wäre vielleicht? Ja,
das habe ich mich auch gefragt. Und ich war ja auch lange auf der Suche nach ihrem Nachlass. Also nach ihrem schriftlichen Nachlass. Ich habe ja 2018 hatte ich sie in der Ausstellung in der Monacensia drin, Evas Töchter, Münchner Schriftstellerin und die moderne Frauenbewegung. Da hatte ich einige künstlerische Werke von ihr, Vasen und auch kleine Bildnisreliefs und auch Bücher. Und ich habe mich damals immer gefragt, 2018, wo ist ihr schriftlicher Nachlass geblieben? Und ich war auch mit einem Nachkommen von ihr in Kontakt. Der lebt in München, Professor Dr. Till von Egidi.
Passt ja gut.
Ja, mit dem habe ich dann den Kontakt aufgenommen und er hatte tatsächlich Objekte von Emmy von Egidi, aber wusste auch nicht, wo sich ihr Nachlass befand. Und damals dachte ich noch, ja, vielleicht ist er verschollen. Und jahrelang dachte ich, ach, wenn ich den doch nur finden würde, ja. Ja, und dann nach 2019 rief mich dann mal der Herr von Egidi an und sagte, schauen Sie mal ins Internet bei eBay, da ist irgendwas Spannendes oder da ist etwas von mir. Das weiß ich noch genau, an einem Abend schrieb er mir und rief mich an und dann habe ich nachgeschaut und habe gedacht, das ist der Wahnsinn. Hier sehe ich den gesamten Nachlass von Emmy von Egidi bei eBay. Und dann haben wir beide, er und ich, beschlossen, dass wir das sofort bekommen müssen. Und das ging dann die ganze Nacht durch, dass er das aufgekauft hat.
Ah ja, verstehe.
Und dann haben wir beide uns natürlich oder auf die Spuren begeben. Ja, von woher kommt das denn aus Berlin? Von wer hat uns das verkauft und woher kommt das ursprünglich? Und ja, bis heute ist das nicht geklärt, wieso das plötzlich aufgetaucht ist in Berlin und woher das der das uns verkauft hat, eigentlich hatte. Also die Spuren haben sich im Dunkel verlaufen. Da ist anscheinend einigen auch etwas ungemütlich da geworden in Berlin.
Es kann natürlich sein, dass die Quelle nicht so ganz koscher
war. Nein, das wurde immer so etwas verschleiert. Aber Herr von Egidi hat dann ein ganzes Paket bekommen, eine Woche später, und ich bin dann zu ihm und habe das alles geordnet und alles war da drin, was ich je gesucht hatte.
Na, das ist doch toll.
Unveröffentlichte Romane.
Ey, das ist toll.
Zwei unveröffentlichte Romane. Einer aus dem Ersten Weltkrieg, die Wendemarks. Und da beschreibt sie, wie sich die Schweiz zum Negativen verändert, die sie jahrelang geliebt hat im Ersten Weltkrieg, wie deutschfeindlich die werden. Mhm. Und sie lebt im Ersten Weltkrieg eben in der Schweiz im Exil in Glockental, auf dem Grundstück, was der Familie gehört. Und dann beschreibt sie, wie die Schweizer sich verändern. Nichts mehr ist die Rede von Neutralität, von der angeblichen Neutralität, sondern alle hassen Deutschen und die Deutschen. Und davon ist sie sehr entsetzt von der Schweiz. Und das beschreibt sie eben in diesem Roman Die Wende Marx, also aller die Wende
Hälse. Ja, verstehe. Ja.
Und der zweite Roman, den hat sie dann versucht, noch 1932 rauszugeben. Der heißt Magentin und Userich. Das ist eine Familiengeschichte von einem wirtschaftlichen Familienunternehmen. Und da beschreibt sie, wie die Situation nach dem Ersten Weltkrieg war, Inflation und in welcher schwierigen Lage die Deutschland war und die deutschen Unternehmen. Und das hat sie dann auch noch versucht, 1932 zu veröffentlichen. Aber das ging ja schon gar nicht mehr. Da waren die Nationalsozialisten schon nahe dran.
Kein Markt mehr und dann noch die politische Veränderung.
Und dann habe ich da noch eine Schrift gefunden über das Rote Kreuz. Ein Typoskript, auch bis heute nicht veröffentlicht. Und das hat sie auch noch versucht zu veröffentlichen. Und dann stand da unten drunter, Heil Hitler, wir wollen doch nicht jetzt das Rote Kreuz schlecht machen. Also da hatte sie sehr kritisch sich geäußert gegenüber dem Roten Kreuz.
Verstehe.
In dieser Abhandlung. Und dann war noch eine Schrift drin in dem Nachlass Glockental, nach der suchen Kunsthistoriker schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist ihre ganze Lebenserinnerung.
Verstehe.
Und also eine ganz bedeutende Schrift. Ja, und etliche Briefe, Zeitungsausschnitte, Fotos. Das alles war in dieser Kiste drin.
Toll. Gratuliere nachträglich auch noch. Das ist ja.
Ja, das ist, aber es war natürlich auch
eine ganz besondere Geschichte.
Dass man dann denkt, war da wirklich alles drin?
Ja, natürlich, das weiß man natürlich.
Und dann habe ich mit demjenigen gesprochen in Berlin und da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, hier fehlen ein paar Seiten oder ist denn da alles da? Und dann meinte er, naja, das, was doppelt war, habe ich rausgenommen. Also das heißt, man weiß das nicht so recht. Und ich habe natürlich dann auch, diesen Nachlass habe ich jetzt, haben Herr von Egidi und ich jetzt und ich darf entscheiden, in welches Archiv der bekommt, in welches Archiv der kommt. Und ich werde ihn natürlich nur in ein Archiv geben, das auch eine Ausstellung macht mit mir,
Verstehe, so, ja. Bei der Arbeit und bei dem Einsatz, den du da bringst, ist das verständlich.
Ja, nicht nur das, weil sie verdient eine Ausstellung.
Ja, das ist noch...
Darum geht's. Und eine haben wir ja schon gemacht. Also sie als Keramikerin in Bürgel, die haben wir vor 2 Jahren gemacht. Das war ganz wunderbar über sie als Künstlerin, auch als Jugendstilkünstlerin. Aber da ist noch viel zu tun.
Verstehe, ja, verstehe. Vielleicht können wir noch ein bisschen über Sie als Schriftstellerin sprechen. Du sprachst davon, dass Sie beim Fischer Verlag untergekommen ist und dass es nicht selbstverständlich war.
Nein,
das zu der damaligen Zeit. Da gibt es bestimmt auch eine Geschichte dazu.
Ja, da gibt es eine Geschichte. Also man muss dann wirklich sagen, also ich fange mal von hinten an, 1911 steht sie wirklich in dem Almanach, den der S. Fischer Verlag zu seinem 25. Jubiläum herausgibt, steht sie neben so großen Schriftstellern wie Thomas Mann, Hoffmannsthal, Arthur Schnitzler, steht sie in einer Reihe.
Na toll, ja, ganz toll.
Also sie hat 4 Bücher im Fischer Verlag veröffentlicht, das erste 1902, Ilse Bleiders. Sie hat zum Teil auch die Cover ihrer Bücher selber gestaltet, mit wundervollem Jugendstil damals. Und ja, wie landet man bei Fischer? Das haben nur ganz wenige Frauen geschafft um 1900. Sie ist eben eine davon. Und vorher hat sie im Pearson Verlag in Dresden veröffentlicht. Dafür musste man noch bezahlen.
Ah ja, verstehe.
Also ihre ersten Bücher, Marie Elisa, was schon erwähnt worden ist, Mensch unter Menschen, die sind in Dresden im Pearson Verlag erschienen. Und das erste Buch, Marie Elisa, mit einem Vorwort von dem Dichter Wilhelm von Polenz, mit dem hatte sie damals ein Liebesverhältnis.
Ah ja.
Ein Freund ihres Vaters, der verheiratet war. Und in diesem Roman spielt da sicherlich auch einiges von dem rein, aber mit diesem Roman, Marie Elisa, ist sie schlagartig bekannt geworden.
Ach gut.
Es war wie so ein Manifest, eine neuer Ton in der Literatur, und da geht es darum, da plädiert sie für eine, war damals anscheinend nicht so vorhanden, eine ganz enge seelische Beziehung in der Ehe zwischen Mann und Frau, und schildert aber die ganze Verlogenheit ihrer Zeit in den Beziehungen, die damals herrschen. Und es ist tatsächlich ein besonderer Ton, da muss man sich erst reinlesen, also ich musste mich da auch erst reinlesen. Ja, aber damals wurde es wirklich in allen Zeitungen, Zeitschriften besprochen und war der große Wurf. Und es hieß, endlich mal eine Frau, die nicht den Männern hinterher schreibt, sondern sie schreibt was ganz Eigenes, was noch nie dagewesen ist. Das war das erste, und dann kam das zweite, Mensch unter Menschen, ein Jahr später schon. Und das spielt in einem Fotoatelier. Da war sicher das Fotoatelier.
Welche Überraschung.
Das Vorbild, und da findet sich sicher vieles von ihrer Kindheit wieder, und da wird eigentlich die Entwicklung zur Künstlerin beschrieben in diesem Roman. Ja, und dann der dritte Roman, Ilse Bleiders, da geht es um die Mutter und eigentlich darum, dass sie ist ja nie Mutter geworden, sie hat nie geheiratet, sie hat keine Kinder gekriegt. Es geht in dem Roman darum, dass Muttersein und Genie nicht miteinander vereinbar sind, dass sie das so empfindet. Und diesen Roman, den hat sie in Norwegen geschrieben. Da war sie noch ganz jung. Den hat sie mehrmals überarbeitet. Aber sie hat sich eigentlich mit all diesen Dingen, die damals auch die Frauenbewegung beschäftigt haben, die Frauenfrage, ist das vereinbar, Künstlerin zu sein, Mutter zu sein? Wie ist das überhaupt mit der Mutterrolle? Das hat sie alles in diesen 3 Romanen durchgespielt. Und ja, sie hat ja so viel Aufmerksamkeit gehabt um 1900, dass der Fischer Verlag sie einfach dann selber gefragt hat, ob sie diesen Roman Ilse Bleiders im Fischer Verlag veröffentlichen möchte.
Das war eine Auszeichnung tatsächlich.
Dann, sie hat auch immer dann hin und her geschwankt, soll sie jetzt nur schreiben oder soll sie nur bildhauern? Eigentlich war es so, dass für sie selber immer ihre Herzensangelegenheit das Bildhauern war. Ja.
Wohl dem, der 2 solche Talente hat, ne?
Ja, und ja, dann hat sie noch Bücher gemacht beim Fischer Verlag, und dann kam aber der Erste Weltkrieg. Dann ist sie, vorher war sie schon länger auch in Italien, und dann ist sie eben in die Schweiz gegangen im Ersten Weltkrieg. Ja, und dann hat sie die ganzen unveröffentlichten Dinge noch geschrieben. Und nach dem Ersten Weltkrieg ist sie dann mit Vortragsreisen durch Deutschland gereist.
Ah ja.
Und hat Vorträge gehalten über, ja, auch darüber, was ist jetzt mit Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg? Wie kann Deutschland wieder aufgebaut werden? Und hat eigentlich auch die schlimme Lage immer geschildert, in der Deutschland sich befand nach dem Ersten Weltkrieg. Also sie war da eigentlich auch politisch, hat sie sich geäußert.
Mhm,
finden sich wirklich hunderte von Zeitungsartikeln, kann man finden von ihr in den damaligen Zeitschriften. Ja, sie hat auch weiter noch Kunstwerke geschaffen.
Ja, das wollte
ich sagen. Das ging weiter in den 20er Jahren, das ist auch überliefert. Sie hat eine Büste ihres Bruders geschaffen, die hängt noch heute in Mürwik. Da war der Kommandant. Sie hat Köpfe noch geschaffen, Porträts, Kinderköpfe, die wurden dann noch auch in Nymphenburg noch hergestellt und auch noch in anderen Werkstätten. Also sie hat durchaus noch weitergearbeitet und sie hat eine Biografie geschrieben über ihren Vater, Moritz von Egedi. 1937 hat sie die im Selbstverlag veröffentlicht, weil das natürlich auch sehr brisant war, er als Pazifist.
Natürlich, das passte nicht in die Zeit.
Passte nicht hin. Ja, und dann ist sie leider 1946, sie ist 33 nach Weimar dann gegangen, ist sie verarmt in einem Krankenhaus bei Weimar gestorben.
Was traurig ist natürlich.
Wie das eben das Schicksal vieler der ganzen Frauen um 1900 war, seit der Nazi-Zeit. Und sie war ja auch eine sehr selbstbestimmte Frau, auch politisch, Künstlerin. Und eins muss man natürlich auch sagen, die Nationalsozialisten haben den Jugendstil und die Kunst aus der Zeit als entartet empfunden. Vielleicht auch, was noch drin war, habe ich noch gar nicht erwähnt in der Kiste, auch bis jetzt unveröffentlicht, Typoskripte von ihr, eine Auseinandersetzung mit den Kosmikern hier, mit dem ganzen George-Kreis, der hier um 1900 und vorher in München aktiv war. Da setzte sich mit den ganzen Thesen auseinander, wollte das damals auch veröffentlichen, hat das auch veröffentlicht. Also das ist auch alles in dieser Kiste drin, ja.
Sie ist, das ist eine reinste Wunderkiste, denke ich.
Ja, es ist eine Wunderkiste, betrifft München ganz stark, genau die Zeit um 1900, die für den Jugendstil so wichtig ist, betrifft aber auch viele andere Dinge, ja. Ja, was vielleicht noch interessant ist, ich habe natürlich es auch geschafft, selber Objekte von ihr zu erwerben. War nicht leicht. Und das finde ich eigentlich so toll, dass man das in München noch finden kann. Ich bin einmal durch die Amalienstraße gegangen in ein Antiquariat und habe dann gefragt, haben Sie nicht irgendetwas von Emmy von Egedi? Ich suchte eigentlich nach einem Buch im früheren. Ich kannte den Antiquar und Emmy von Egedi hat in der Amalienstraße auch mal gewohnt.
Ah, okay.
Zuerst in der Kalbachstraße in München, dann in der Amalienstraße. Und dann sagte er, ja, ich habe gerade was reinbekommen letzte Woche aus Dresden.
Ah ja, guck mal.
Und aus einem Nachlass. Und dann hat er gesagt, hier, ich habe ein kleines Bildnisrelief in der Manier von Adolf von Hildebrand, so ein kleines Bronzerelief.
Ja.
Und das zeigte einen Violinisten, ein Geiger also. Und ja, dieses kleine Relief habe ich dann gekauft für 200 Euro.
Oh.
Nee, ich glaube sogar noch mehr, 300 Euro.
Ah, okay.
Ja, und das hatte ich dann jetzt auch schon in einigen Ausstellungen drin.
Okay.
Und das ist jetzt, ja, so etwas ist natürlich wunderbar.
Besondere Beziehung zu. Das ist doch, also besser geht's ja nicht. Das ist schön.
Ja,
freut mich.
Und auch Vasen habe ich von ihr gefunden.
Freut mich sehr auch.
Ja.
Siehst du, das war nämlich auch noch eine der Fragen, die ich so dir stellen wollte. Wie sieht es denn aus mit den Dingen, die noch irgendwo in der Welt rumschwirren? Sind die manchmal auf Auktionen oder sowas? Oder?
Ja, die sind manchmal auf Auktionen. Und natürlich dadurch, dass jetzt Emmy von Egedi, ich sie auch schon in ein paar Ausstellungen hatte, gehen die Preise immer höher.
Ah.
Sie hat auch Schmuck gemacht und immer wieder taucht mal etwas auf. Und ja, der Herr von Egedi, der hat auch viele Sachen gefunden in den letzten Jahren und hat mich dann immer informiert. Und es sind ganz großartige Dinge, die dann immer wieder auftauchen von ihr. Also wirklich sensationell.
Verstehe.
Ich bin auch völlig fasziniert von den Objekten, die sie gemacht hat. Und ihre Bücher sind mittlerweile so gut wie gar nicht mehr zu bekommen. Auch die mit diesen Jugendstil-Covern, das ist fast gar nicht mehr zu bekommen. Da habe ich damals schon alles abgegrast. Aber ich habe eben, Gott sei Dank, sehr viel von ihr.
Das ist doch toll. Das freut mich sehr. Wenn du wirklich in kurzen Sätzen sagen solltest, was war aus deiner Sicht ihre größte Stärke?
Also ich würde auch sagen, das, was sie selber auch empfunden hat, dass ich sie als Kunstgewerblerin, Keramikerin, als Bildhauerin, da ist sie für mich unschlagbar, auch ganz einzigartig in dem, was sie gemacht hat. Also erst gestern habe ich wieder eine Vase von ihr gesehen, wo ich dachte, unglaublich, ist das schön und wunderbar gemacht und von dieser Form. Also ich glaube, das ist das, was mich am meisten fasziniert. Ich lese ja auch sehr viel und sehr gerne, aber manche Dinge, wenn man die jetzt heute liest, sind die natürlich schon etwas aus der Zeit gefallen. Und ja, diese bildhauerischen oder keramischen Dinge, die sprechen natürlich das Auge sehr an. Man kann das anfassen, fühlen und wunderbare Formen und Farben, und das spricht mich einfach noch mehr vielleicht an, auch als das Wort. Nein, ja, also mich selber jetzt persönlich, weil ich mich einfach an schönen Dingen erfreue und natürlich auch den Jugendstil besonders liebe, die Form, und da ist sie für mich absolut einzigartig. Da gibt's natürlich auch viele andere Münchner Künstlerinnen noch, aber sie hat etwas ganz Besonderes, das für mich so niemand anders hat, auch mit der Vielfalt, mit diesen Brunnen, mit diesen Vasen, mit dem Schmuck, mit den Silberdingen, mit den Porträts. Und ja, der Kunsthistoriker Graham Dryde hat gesagt, sie ist wirklich eine der ersten, die auch in die Abstraktion geht und mit Mitteln der Bildhauerkunst ein Kunstgewerbe der Abstraktion schaffen wollte. Also er sieht sie selber als eine der Vorreiterinnen vor Kandinsky, die in die abstrakte Kunst ging und gar nicht mehr mit so diesen typischen Jugendstil-Ornamenten, die man vielleicht kennt, wie das erwähnt wurde, sondern sie ist wirklich abstrakt darin, und es ist also für mich zeitlos. Das, was sie gemacht hat, würde ich mir heute noch überall hinstellen. Das ist nicht so, manchmal ist es auch ein bisschen verkitscht, der Jugendstil mit ja, so kleinen Formen und Lilien und Orchideen und so weiter. Und das hat sie aber gar nicht. Also gut, als Buchcover auch nicht. Also das hat
das
immer
ja
etwas
eher
sehr
einfache
abstrakt.
Formen dann auch, ja.
Noch nicht mal einfach, aber sie sind ganz besonders und abstrakt. Und also ich zumindest bin da sofort angesprochen. Mhm. Oder mir ist das sofort aufgefallen, dass sie eine Einzigartigkeit dort drin hat. Und deswegen, wenn man mich jetzt fragen würde, was ziehst du vor, sie als Schriftstellerin oder als Künstlerin, Bildhauerin, Keramikerin, würde ich das Zweite sagen. Und das entspricht auch dem, was sie für sich selber gesehen hat. Dass sie gesagt hat, das ist eigentlich das, was mir eigentlich am Herzen liegt.
Mhm. Wunderbar. Ein schönes Schlusswort, ja. Eine schöne Zusammenfassung hast du uns da geliefert. Dankeschön. Und ich denke, wir kommen im Laufe der verschiedenen Sendungen, die wir noch machen, immer mal wieder auf sie zurück. Sie hat ja auch Einfluss ausgeübt auf den Jugendstil selbst. Und dann bedanke ich mich für dieses viele Wissen, für die tollen Eindrücke und für deine Meinung. Vielen Dank, Ingfield.
Ja, vielen Dank dir.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.